Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Guten Morgen, liebe Geschwister, sehr, sehr schön, bei euch zu sein. Ist ja ein Heimspiel, wenn man ansonsten am Sonntag hunderte von Kilometern fährt. Es ist eine Wohltat, in 5 Minuten am Predigtort zu sein. Und ihr schaut noch hübscher aus als beim letzten Mal. Das zeugt von der Liebe Gottes, die auf euch liegt. Und vielen Dank, dass ich euch anschauen darf heute Morgen. Und dass wir miteinander ein bisschen eintauchen in unser Zwei-Jahres-Thema. Wir haben als Gemeinde, Familie, Christusforum Deutschland ja immer Zwei-Jahres-Themen und in diesem Jahr den zweiten Teil, Dein Reich komme. Dazu gerne noch nur kurz der Hinweis, ich habe das Impulsheft nochmal mitgebracht, liegt im Foyer mit ein paar spannenden Artikeln zum Thema Dein Reich komme, das neue Magazin, unser Jahresbericht 24 und so kleine Tütchen. Das ist eine Bienenwiese und ich habe euch Blumen mitgebracht. Ihr dürft sie nur selber einpflanzen, selber gießen und euch dran freuen, wie hoffentlich diese Blumensaat aufgeht. Sinnbildlich dafür, dass sein Reich kommt, dass sein Reich zur Blüte kommt. Ich habe neulich ein Mail bekommen, der Tee schmeckt ganz gut. Dafür war es eigentlich nicht gedacht. Also man kann es offensichtlich auch aufbrühen und trinken, aber der eigentliche Gedanke ist, pflanzt es ein, begießt es und staunt über Gottes Reich. Ja, wenn wir beten, dann hat das Auswirkungen und dein Reich komme, das wisst ihr, ist Teil einer ganzen Gebetsanliegenreihe des Vaterunsers und wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann wird das eine Auswirkung haben. Wenn Gottes Reich kommt, wenn sein Licht, seine Liebe kommt, auf manche dunkle, finstere Ecken in dieser Welt und in unserem Land, auf manchen Hass, auf manchen Konflikt, auf manche Zwietracht, dann werden wir das merken. Liebe Geschwister, dieses Gebet hat eine Konsequenz. Dein Reich komme. Wenn wir das beten, dann holen wir auf diese Erde sozusagen betend, fürbittend Gottes Reich. Und genau das ist das, was unser Herr so gerne möchte, hier schon Teil seiner Herrlichkeit offenbaren. Und ich glaube, ich muss euch nicht viel Beispiele nennen, dass diese Erde, dass diese Welt es so notwendig hat, dass das Licht Gottes kommt. Dass Gemeinde Jesu einsteht und aufsteht, nicht eintritt in das große Jammern, in die große Lethargie, in die große Hoffnungslosigkeit, sondern dass Gemeinde Jesu, du und ich, wir als lebendiger Tempel ein Zeichen setzen, ein Zeugnis sind und dass wir genau das miteinander erflehen und erbitten. Gottes Reich soll kommen. Heute Morgen habe ich einen kleinen Untertitel gemacht, der heißt Glaube, der nicht baden geht, weil wenn Gottes Reich kommt, wenn die Dinge sozusagen atmosphärisch aufeinanderstoßen, dann ist das wie bei einem Sturm, dann ist das manchmal mit Blitz und Donner verbunden und dann brauchen wir einen Glauben, der nicht baden geht. Im Deutschen haben wir 2 Bedeutungen von baden gehen. Zum einen die Erfrischung, die Labsal, wenn du an einen heißen Sommertag denkst und du freust dich, irgendwie in das kühle Nass zu springen. Dann möge auch der Glaube der Erfrischung dienen und dann wünsche ich uns das heute Morgen genau, dass unser Glaube erfrischt wird und das ist Teil meines Auftrags in dieser Predigt, uns nochmal vom Vaterherz Gottes aus zu ermutigen. Wir kennen im Deutschen aber auch die andere Bedeutung von baden gehen. Und das wird immer dann angewandt, wenn eine Idee nicht zur Erfüllung kommt. Wenn eine Firma pleite geht, wenn die Pläne nicht aufgehen, wenn die Ideen irgendwie auf der Strecke versanden, dann sprechen wir auch davon, dass etwas baden gegangen ist. Nicht zur Erfüllung, abgesoffen in den Alltagswellen. Und heute Morgen wird es, Matthias hat es schon gesagt, mit drei kurzen Texten nochmal in eine Ermutigung gehen, wo wir anhand von Mose uns anschauen, wie sein Glaube gedroht hat, baden zu gehen und wie er die Kurve bekommen hat. Ein Glaube, der nicht baden geht. Ich wünsche uns das heute Morgen, dass wir nochmal neu, vielleicht gar nicht so sehr mit viel neuem Wissen, aber mit einer neuen Herzensberührung angesprochen werden, ermutigt nach Hause gehen. Ich weiß nicht, vor was für Herausforderungen du gerade stehst, gesundheitlich, finanziell, in Beziehungsnöten du gerade drin steckst. Und heute Morgen kommt ein Hoffnungsstoß von oben mitten in dein Herz und ein Glaube, der nicht baden geht. Habt ihr Freude auf diesen Glaubensschwimmkurs? Wenn nicht, dann machen wir ihn trotzdem. Ich nehme euch mal mit hinein in ein paar Fragestellungen, die uns direkt zur Predigt führen. Überleg mal, was ist dir lieber, Berge oder Meer? Die Wiedernester, wer mag lieber die Berge? Okay, ja, dann wird das Meer jetzt mehr sein, schätze ich. Ja, eindeutig. Probieren wir weiter. Warmbaden oder Kaltduschen? Warmbaden? Ja, ein schönes warmes Meer. Und wer duscht gerne kalt? Auch ein paar mutige, hartgesottene. Sehr gut. Rückenwind oder Gegenwind? Wer mag lieber den Rückenwind? Sehr eindeutig. Und wer stellt sich auch mal gerne gegen den Wind? Ja. Super, eins noch und dann steigen wir ein in Gottes gutes Wort. Wer mag lieber Probleme oder wer mag lieber die Lösungen? Und die Probleme mag wer? Und die Lösungen, ja klar, ne? Aber wir werden gleich uns, wenn wir uns mit dem Thema Glauben, der nicht baden geht, nochmal irgendwie damit beschäftigen müssen. Und vielleicht schenkt uns das Gott heute auch, nochmal einen neuen Zugang zu Problemen und Lösungen, einen neuen Zugang zu Rückenwind und Gegenwind. Weil der Rückenwind ist nicht automatisch der bessere Wind und der Gegenwind nicht automatisch der schlechte Wind. Eine Überschrift noch über die drei Texte und dann haben wir mal so ein bisschen den Rahmen abgestimmt, um den es heute geht. Dein Reich komme oder ein Glaube, der nicht baden geht, lebt davon, das Unerwartete zu erwarten. Weißt du, wenn du nur das erwartest, was du dir menschlich vorstellen kannst, dann hast du vielleicht genügend Realismus, dann hast du vielleicht eine gute Portion Vernunft. Aber der Glaube, der nicht baden geht, der Glaube, der dieses Gebet spricht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, der erwartet das Unerwartete, das Unerwartbare. Das Oxymoron, das ist das Stilmittel, wenn zwei widersprüchliche Gegensätze sich zusammentun und daraus nochmal was Tiefgründiges entsteht. Und heute Morgen wird es auch darum gehen, anhand der Texte von Mose nochmal auf die Spur zu kommen und deinem Herzen aufzumachen, eine geistliche Neugier zu entwickeln, das Unerwartete zu erwarten. Das, was menschlich erwartbar ist, dafür braucht es keinen exponierten, besonderen, herauskonditionierten Glauben. Das können viele, das Erwartbare zu erwarten, das ist keine Kunst. Aber Kind Gottes zu sein, geliebter Sohn, geliebte Tochter des Allerhöchsten, des Allmächtigen, Wir sind auch berufen, genau das zu tun, das Unerwartete, das Unerwartbare zu erwarten. Also, das steht so ein bisschen über dem ersten, dem zweiten und dem dritten Text. Erwarte das Unerwartete, bleib abhängig von Gott und beweglich in deinem Herzen. Der Glaube ist wie ein geistlicher Muskel, der trainiert werden möchte, und Gott lässt dich nie, gar nie, auf gar keinen Fall in all dem, was vielleicht auch gerade schwierig ist, allein. Ein Glaube, der nicht baden geht, auch ein bisschen inspiriert davon, dass, wenn wir heute hier fertig sind, ich eine Kurzreha antreten darf. Ich fahre also schnurstracks auf die Insel Föhr und darf da baden gehen in der Nordsee bei diesen Temperaturen. Da bin ich sehr gespannt, aber ich freue mich drauf. Schaut mal, eine erste biblische Geschichte rund um Mose aus 2. Mose 14. Da lesen wir, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist erstmal eine riesengroße Verheißung über dem Volk. Und in Jesus Christus ist in allen Gottes Verheißungen das Ja und das Amen. Du darfst es für dich nehmen. Auch der Herr wird für dich streiten und du darfst Gelassenheit erlangen. Ruhig werden in all den Dingen. Und nun kommt die bekannte und doch spannende Geschichte. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Hier haben wir ein erstes Windphänomen. Und wenn ihr gerade sehr begeistert wart vom Rückenwind und wenig begeistert wart vom Gegenwind, dann können wir aus dieser ersten Mose-Geschichte schon mal ableiten, die Befreiung kam durch den Gegenwind. Die sind Richtung Osten gelaufen, also war der Ostwind ein Gegenwind. Von hinten die Verfolger, der Pharao, der die Streitwagen angespannt hat, ihnen nachgejagt ist, wieder bereut hat, dass er das Volk Israel hat ziehen lassen. Also von hinten schon die Staubwolken, schon die Windverhältnisse des Verfolgers und von vorne ein unüberbrückbares Meer. Und die Befreiung kam durch einen Gegenwind. Wir haben manchmal einen sehr einseitigen Zugang zu Problemen oder auch zu Gegenwind. Dabei ist es der Gegenwind, der uns abheben lässt. Auch beim Fliegen lässt man, wann immer möglich, die Flugzeuge gegen den Wind starten und landen, weil der Gegenwind der sicherere Wind ist, der Auftrieb gibt. Der Rückenwind neigt dazu, dich mit Geschwindigkeit in die irdischen Situationen zu drücken, fühlt sich bequemer an, fühlt sich einfacher an, kommt viel mehr Tempo. Und gleichzeitig betest du vielleicht, Herr, hol mich doch raus aus dem einen oder anderen irdischen Problem. Lass mich doch mal die Situation von oben mit deinen Augen sehen. Zieh mich doch raus aus dem, was mich gerade irdisch so knechtet und gefangen hält. Und dann wundern wir uns, dass Gott uns einen Gegenwind schickt. Und gleichzeitig ist der Gegenwind der Wind, der genau das ermöglicht. Dich mal aus all dem hinauf emporsteigen lassen mit einer himmlischen Perspektive, mit einer göttlichen Sicht, direkt in die Arme deines liebenden Vaters. Also, hier war die Befreiung geschehen durch einen Gegenwind. Kein laues Lüftchen, was dir mal um die Nase weht, keine kleine Brise, sondern ein solch gewaltiger Gegenwind, der sogar die Kraft hatte, die Wassermassen zu teilen und sie zu Mauern aufzubauen. Das musst du dir mal vorstellen, was das für eine Kraft war, die dem Volk da entgegengeblasen hat. Gewaltig, im wahrsten Sinn des Wortes. Und nun wird Mose in Hebräer bestätigt und bescheinigt. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und sie ertranken. Die einen sind baden gegangen und es kam der Durchbruch, die Rettung, die Erfrischung, die Befreiung. Und die anderen, die Verfolger, die Peiniger, die sie zurückholen wollten in die Sklaverei, die sind baden gegangen und darin umgekommen. Beim Fliegen, wie gesagt, geht es ähnlich und Henry Ford hat schon geschrieben, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm. Und vielleicht erkennen wir heute nochmal die liebevolle Handschrift Gottes hinter manchem Gegenwind, der erstmal so schwer anmutet, gegen den man fast mal nicht atmen kann. Eine Herausforderung in deinem Leben, für euch als Gemeinde, in der Politik, für diese Welt, wo wir eher Schnappatmung kriegen, weil der Wind so kräftig ist und gleichzeitig hier ein Indiz, dass der Gegenwind die Befreiung brachte. Eine zweite Geschichte von Mose. Zum Thema Glauben, der nicht baden geht, lesen wir in 2. Mose 15. Da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, also die Situation, die wir jetzt gerade hatten, die Befreiung ist geschehen und jetzt kommt im Anschluss diese Geschichte. Vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen zur Wüste Schur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Also nach dem Durchbruch am Schilfmeer die nächste Herausforderung. Jetzt kein unüberbrückbares Meer, sondern eine glühende und lebensbedrohliche Wüste ohne Wasser. 3 Tage wanderten die und ihr wisst, 3 Tage ohne Wasser in solchen Temperaturen, in solchen Wüstengegebenheiten ist eine lebensbedrohliche Situation. Wenn Menschen andere Menschen in die Wüste schicken wollen, dann tun sie es mit einer eher negativen Motivation, dass diese Menschen möglichst dort bleiben, in die Wüste schicken, nicht zurückkommen. Wenn Gott sein Volk, wenn Gott dich und mich in eine Wüste stellt, dann tut er es nicht mit der Absicht, dich zu töten und dass du da nicht wieder rauskommst, sondern er tut es, damit wir nochmal reduzieren auf das Wesentliche. Wüstenerlebnisse, hier wie dort, bei dir oder bei mir, dienen immer dazu, nochmal zu fokussieren. Das Wesentliche, dort in der Wüste verlierst du gelegentlich die Orientierung und bist sehr darauf angewiesen, dass Gott dir die Richtung zeigt. Und auch hier, sie kamen in die Wüste Schur. Schur steht im Hebräischen zum einen für Mauer und Hindernis, also auch hier wieder erstmal die Herausforderung, der Wall, das Bollwerk, die Mauer. Schur hat aber eine zweite Bedeutung und das ist wiederum das liebevolle Zuwenden Gottes. Schur bedeutet nicht nur Mauer und Hindernis, Schur bedeutet auch Eingang oder Tür. Also Gott stellt dir erstmal eine Mauer hin oder dem Volk und gleichzeitig bereitet er aber den Durchschlupf vor. Gott stellt das Meer als unüberbrückbares Hindernis und schickt den Gegenwind und baut eine Fahrrinne, eine Laufrinne. Gott stellt das Volk in die Wüste, 3 Tage ohne Wasser, ein gewaltiges Hindernis, eine gewaltige Mauer, aber er bereitet auch gleichzeitig die Tür vor. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser nicht trinken, denn es war sehr bitter. Die Wasser von Mara, ich weiß nicht, was für eine Bibelübersetzung du hast, manchmal auch mit Haderwasser bezeichnet. Das sind die Orte, wo ganz große Gefahr lauert, dass wir bitter werden, dass wir anfangen zu hadern. Und menschlich total verständlich. Ihr müsst euch vorstellen, 3 Tage ohne Wasser, dann sehen sie am Horizont hinter all dem Sand, hinter all der glühenden Hitze plötzlich einen Tümpel, ein Teich, Wasser. Und man kann sich vorstellen, wie die Ersten losgerannt sind und da reingesprungen sind. Aber so schnell, wie sie drin waren, waren sie auch wieder draußen, weil das war eine umgekippte, ungenießbare Brühe. Zum Baden nicht geeignet und als Trinkwasser schon gleich gar nicht. Sie konnten das Wasser nicht trinken. Und wir brauchen nicht viel Empathie, wir brauchen nicht viel seelsorgerliches Grundverständnis, um diese Herzensnot abspüren zu können. Dir kleben die Lippen, es ist nicht nur ein bisschen Durst, du stehst existenziell vor dem Verdursten, du siehst das lebensrettende Wasser, du springst rein und es erweist sich als nicht hoffnungsvoll. Deshalb die Wasser von Mara nochmal als Indiz, dass die Gefahr riesengroß ist, wenn deine Hoffnungen enttäuscht werden, dass sie an diesen Stellen bitter werden, hadern, mit Gott hadern. Gott, wo bist du? Und wir lesen ja, die haben geschrien, wie der Mose, hättest du uns doch bei den Ägyptern gelassen. Das war zwar Sklaverei, aber da waren wir wenigstens in der Nähe der Fleischtöpfe. Und Gott hat auch geschrien. Das Volk murrte. Und die Frage ist ja, wie reagieren wir denn an diesen Haderwassern, an diesen Quellen von Mara? Und die Bibel ist voll von Warnungen und Ermutigungen und Ermahnungen und Trost gleichzeitig, passt auf, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit erwächst. Das war eine lebensbedrohliche Situation. Sie erwarteten das Unerwartete, doch im ersten Moment war im Grunde nochmal die Enttäuschung groß. Was passiert jetzt? Das Volk schreit wie der Mose. Mose schreit zum Herrn, er adressiert seine Not an die richtige Stelle und jetzt zeigt der Herr ihm ein Holz. Da warf er das Holz ins Wasser, da wurde es süß. Das Stück Holz ist ja nicht von ungefähr, hätte ja auch einen Stein reinwerfen können oder einen alten vergilbten Lederlatschen, den da irgendjemand verloren hat in der Wüste oder irgendwas, was man sonst findet. Warum ein Holz? Auch das ist nicht zufällig, weil das ist die alttestamentliche Prophetie auf die Rettung des Neuen Testamentes, auf den Kreuzestamm, auf den Holzstamm Jesu Christi, der aus all der bitteren Brühe, aus aller Schuld und Sünde, aus all dem, was du nicht genießen kannst, etwas Genießbares, etwas Lebensspendendes machst. Deshalb ein Stück Holz und keine alten Ledersandale oder Stein. Weil Gott hier schon etwas verheißt, im Grunde auf unsere durchkreuzten Pläne hinweist. Wenn Plan A nicht funktioniert, keine Panik, das Alphabet hat noch 25 andere Buchstaben. Und Gott stellt sein Kreuz auf unsere durchkreuzten Pläne. Ich habe dieses Bild mehrfach schon gezeigt, aber es berührt mich immer wieder und es passt auch an dieser Stelle, weil es ist im Grunde eine Träne unter dem Mikroskop. Und wenn du Tränen unter dem Mikroskop betrachtest, werden sich Salzkristalle zusammenziehen als Symbol des Kreuzes. Und die liebevolle Zuwendung Gottes steckt in jeder einzelnen Träne. Ob du sie aus Freuden weinst oder aus tiefer Traurigkeit, Gott stellt sein Kreuz auf unsere durchkreuzten Pläne. Im dritten Text, da gehen wir nochmal zurück zu dem kleinen Mose und auch da geht es um einen Glauben, der hoffentlich nicht baden geht. Eine dritte Bibelstelle, wo der kleine Mose oder auch der Glaube seiner Eltern von großer Bedeutung war. Sie sahen, dass es ein schönes Kind war. Und wir sind hier in dieser Geschichte, die wir jetzt mal anlesen aus dem Hebräerbrief nochmal die Glaubensattestierung, die Bestätigung. Da heißt es, wie kam es, dass Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang versteckt gehalten wurde? Der Grund dafür war der Glaube seiner Eltern. Sie sahen, dass er ein schönes Kind war und ließen sich von den Anordnungen des Königs nicht einschüchtern. Wir befinden uns in Ägypten während der Pharaonenherrschaft des Zweiten Reiches, modernste Armee, Hochkultur, Technik, medizinischer Fortschritt, Forschung, Lehre, riesige Pyramiden, immense Wirtschaftsleistung, komplizierte, ausgeklügelte Schrift, mit der sie ihr Wissen festhalten und weitergeben konnten. Doch es gab eine Schattenseite dieses prunkvollen Ägyptens von damals. Das ganze System ruhte auf Zwangsarbeitern, auf Sklaven, und eine Volksgruppe unter den Zwangsarbeitern war die immer größer werdende Gruppe der Israeliten. Und der Pharao hat sich Sorgen gemacht, was, wenn die Gruppe noch größer wird? Was, wenn sie mir meine Macht wegnehmen? Und er kam auf eine Idee, die vor ihm und nach ihm noch unzählige Herrscher hatten. Er versuchte, das Volk Israel klein zu halten. Er schränkte nach und nach ihre Rechte ein. Sie mussten ohne Lohn hart arbeiten. Er beutete sie aus. Trotzdem vermehrten sie sich, und der Pharao gab den hebräischen Hebammen, den israelitischen Hebammen, den Befehl: Tötet die Jungs, die jungen Knaben, werft sie in den Nil, bringt sie um, damit sich dieses Volk nicht weiter vermehrt. Und in diese Situation wird Mose geboren, und über ihm stand ein Todesurteil, weil der Pharao Sorge hatte, dass das Volk zu groß wird. Und nun lesen wir in 2. Mose 2 folgende Begebenheit. Ein Mann aus dem Stamm Levi heiratete eine Frau aus demselben Stamm. Die Frau wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, versteckte sie ihn 3 Monate lang. Doch schließlich konnte sie ihn nicht länger verbergen. Sie besorgte einen Korb aus Schilf und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie den Jungen hinein und setzte ihn im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Kindes beobachtete aus einiger Entfernung, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharao zum Nil. Um ein Bad zu nehmen. Ihre Dienerinnen gingen währenddessen am Ufer auf und ab. Auf einmal entdeckte die Prinzessin den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin, um ihn zu holen. Als sie ihn öffnete, sah sie den Säugling. Er weinte und sie bekam Mitleid mit ihm. Das ist bestimmt eins von den Hebräerkindern, sagte sie. Die Schwester des Kindes ging auf die Prinzessin zu und fragte sie: Soll ich bei den Hebräerinnen eine Frau suchen, die das Kind für dich stillen kann? Ja, tu das, erwiderte die Prinzessin. Und ein Stück noch. Das Mädchen lief los und holte die Mutter des Kindes. Die Tochter des Pharao sagte zu ihr: Nimm diesen Jungen mit und stille ihn für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau ihren Sohn wieder mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß genug war, brachte seine Mutter ihn zurück. Die Tochter des Pharao nahm ihn als ihren eigenen Sohn an und gab ihm den Namen Mose. Ich habe ihn schließlich aus dem Wasser gezogen, sagte sie. Darf ich auch über diese Geschichte nochmal aussprechen? Erwarte das Unerwartete. Das, was menschlich irgendwie als völlig unmöglich erscheint, erwarte es, glaube es. Du bist Kind eines großen Gottes, bei dem alle Dinge möglich sind, was bei dem Menschen nicht möglich ist. Und es muss wahnsinnig bedrängend gewesen sein, ein kleines Baby ständig ruhig zu halten und immer darauf bedacht, dass es von niemand entdeckt wird. Jocheved, hebräisch, die Mutter von Mose, ist eine Frau mit glaubendem Herzen. Sie war abhängig und hat sich abhängig gehalten von Gott und war gleichzeitig beweglich in ihrem Herzen. Sie entwickelten als Eltern einen Glauben, der nicht baden geht, weil sie den Zusagen Gottes, dass er dem Vater Abraham ein großes Volk als Nachkommen geben würde, viel mehr geglaubt hat als den Drohungen und Anfeindungen des Pharao. Doch Jochebed stößt an ihre Grenzen. Sie kann das Kind nicht länger behalten. Dennoch bleibt sie abhängig von Gott und wiederum gleichzeitig beweglich in ihrem Herzen. Es kommt zu einem genialen, von Gott inspirierten Plan. Sie versteift sich nicht auf die beiden Prinzipien, werfe ich das Kind jetzt selber in den Nil oder warte ich, bis die Schergen des Pharao kommen und vielleicht dem Kind oder der ganzen Familie den Garaus machen. Sie vertraut auf einen dritten Weg. Sie macht ein Kästchen bereit. Und dieses Kästchen ist das gleiche Wort, was wir bei der Arche lesen. Von Noah. Das gleiche Wort. Sie baut ihrem Baby eine Arche. Und jetzt kommt der schwierige Teil, jetzt kommt der eigentlich herzzerreißende Teil der Geschichte, das Loslassen, noch viel zu früh. Ein kleines Kind, noch nicht lebensfähig. Und trotzdem baut sie eine Arche und legt das Kind hinein. Sie legt das Kind in das Körbchen. Und bringt es zum Nil und schaut mal her, sie erfüllt damit sogar die Anweisungen des Pharao, das männliche Kind in den Nil zu werfen, aber sie tut es auf ihre eigene und von Gott inspirierte, liebevolle Art. Der Plan gelingt, nicht nur wegen ihrer Schlauheit und Vorsicht, sondern darum, weil dieser Plan ein Teil eines viel größeren Planes Gottes ist. Und jetzt frage ich dich, wie genial ist denn das? Die Herrschertochter fühlt mit, die Tochter des Mannes, die dieses Kind umbringen wollte. Und sie bittet die Mutter des Kindes, es zu stillen. Und jetzt bekommt die Mutter noch Geld dafür, also das Kindergeld wird an dieser Stelle geboren, ins Leben gerufen. Und jetzt bekommt die Mutter noch Geld für das Stillen ihres eigenen Kindes von dem Mann, der dieses Kind umbringen wollte. Geht's noch verrückter? Geht's noch genialer? Geht's noch irgendwie allmächtiger? Und möge es doch heute, und das ist mein Wunsch zum Ende auch dieser Predigt, das ist so sehr mein Wunsch, dass wir neu Feuer fangen für die Liebe Gottes, für seine Allmacht. Dass wir das Unerwartete erwarten, dass unser Glauben eben nicht baden geht, sondern dass wir merken, der Herr ist da in aller Herausforderung. Er schickt dir manchen Gegenwind, der dich abheben lässt und der das Meer teilt. Er schickt dir manche Wüstenzeiten und vielleicht nochmal eine kurzfristige Enttäuschung, wo du trainiert wirst, dich zu hadern, nicht bitter zu werden, um dann dir, wie damals in Elim, für jeden Stamm eine eigene Quelle zu schenken und Palmbäume und eine Labsal. Und er baut dir eine Arche, dir und deinen Kindern und wem auch immer gerade eine Reise bevorsteht, um im Grunde genau das zu tun. Ein Glaube, der nicht baden geht. Ich möchte gerne mit einem Gebet enden. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, Heiliger Geist, dreieiniger Gott, wie genial bist du, wie allmächtig, wie wunderbar. Und einmal mehr dürfen wir staunen, einmal mehr dürfen wir sehen, auch an der Lebensgeschichte von Mose, wie bei dir kein Ding unmöglich ist. Wie du dich offenbarst, wie du deine Pläne zum Erfolg bringst, durch menschliche Widrigkeiten hindurch. Ich möchte für meine Geschwister hier beten, gerade für dich in deinen Herausforderungen, was auch immer dich bekümmert, was auch immer dich beschwert, wo auch immer dein Glaube gerade in der Gefahr ist, baden zu gehen, weil du mit den Herausforderungen und Enttäuschungen nicht umzugehen weißt. Und da möchten wir heute Morgen stellvertretend, fürbittend füreinander das Kreuz Jesu Christi auf all die durchkreuzten Pläne aufrichten. Er stellt sein Kreuz, er kommt mit Macht, er erlöst dich. Es ist dein Messias, der dich so sehr liebt, dass er es so sehr genießt, Gemeinschaft mit dir zu haben, dir Fahrrinnen aufzutun. Und so möchte ich dich an dieser Stelle segnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, mit einem Glauben, der nicht baden geht und der bereit ist, das Unerwartete zu erwarten und immer wieder von tiefem Herzen zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.